Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Punkt halb eins. Hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zuwanderungsstopp und Geburtenkontrolle. Die Organisation Ecopop hat ihre Initiative eingereicht. Ihr Ziel: Umweltschutz. In Japan stockt der Wiederaufbau. Dutzende von Hilfsmilliarden stecken in Projekten, die nichts mit der Tsunami-Katastrophe zu tun haben. Es ist eng. Das Rennen ums Weiße Haus ist knapper denn je. Das zeigen jüngste Umfragen zur US-Präsidentenwahl. Tagesgespräch Burma. Dort eröffnet die Schweiz an diesem Wochenende ihre Botschaft. Wo steht das Land? Wie weit hat es sich geöffnet? Wie lebt es sich in Burma, Myanmar? Antworten um eins. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Nun hat Andi Lüsche die Nachrichtenübersicht.
Stopp der Überbevölkerung, so heißt eine Volksinitiative, die bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht worden ist. Die Umweltorganisation Ecopop will damit erreichen, dass die Schweizer Bevölkerung nur noch beschränkt wächst. Dazu soll die jährliche Zuwanderung auf 0,2% der Bevölkerung beschränkt werden. Außerdem sollen Entwicklungsländer beim Thema Familienplanung unterstützt werden. Das Ziel der Initiative sei, die natürlichen Ressourcen in der Schweiz zu schonen. Man habe keine ausländerfeindlichen Ansichten, betonen die Verantwortlichen. Das Fälschen eines E-Mails kann auch dann strafbar sein, wenn es keine elektronische Signatur trägt. Das Bundesgericht bestätigt die Verurteilung eines Mannes wegen Urkundenfälschung. Er hatte erhaltene E-Mails abgeändert und dann seinen Geldgebern weitergeleitet, mit dem Ziel, sie über seine schlechte Finanzlage zu täuschen. Das Kantonsgericht Basel-Landschaft verurteilte den Mann wegen Betrugs- und Urkundenfälschung zu 4,5 Jahren Freiheitsstrafe. Vor Bundesgericht machte er geltend, dass die abgeänderten E-Mails gar keine Beweisurkunden darstellen würden, weil sie keine elektronische Signatur hätten. Die Richter in Lausanne haben dieser Sicht nun aber widersprochen. Das Bundesgericht schickt sodann eine 62-jährige Zürcher Linksaktivistin ins Gefängnis. Das oberste Gericht bestätigt die unbedingte Freiheitsstrafe von 17 Monaten. Die Leitfigur des sogenannten revolutionären Aufbaus wurde schuldig befunden, mit Knallraketen Attacken auf das spanische Generalkonsulat sowie ein Gebäude der Kantonspolizei in Zürich verübt zu haben. Die Ermittlungsbehörden hatten für die Überführung DNA-Daten aus dem Jahr 2002 verwendet, die nicht mehr hätten existieren dürfen. Das Bundesgericht entschied jedoch, gegen die Angeklagte hätte ohne weiteres ein neues DNA-Profil erstellt werden können, sodass das Verfahren nicht unfair gewesen sei. Die Gegner des neuen Epidemiengesetzes haben ihren Kampf für eine Volksabstimmung begründet. Vor den Medien in Bern sagten sie, sie wehrten sich gegen die Machtkonzentration beim Staat, gegen einen Impfzwang, gegen die Bevorzugung der Pharmaindustrie und gegen eine Frühsexualisierung der Kinder. Die Referendumsgruppe setzt sich mehrheitlich aus Politikern der SVP, der jungen SVP und der Eidgenössisch-Demokratischen Union, EDU, zusammen, sowie aus Impfgegnern. Das Epidemiengesetz in seiner neuen Form war in der Herbstsession beraten worden. In Japan zeigt eine offizielle Untersuchung, dass Gelder, die für den Wiederaufbau nach dem verheerenden Tsunami vorgesehen waren, zum Teil ganz anders eingesetzt werden. So werden zum Beispiel Maßnahmen gegen radikale Wahlschützer finanziert. Der Bericht hält aber auch fest, dass solche Investitionen nicht illegal sind. Gemäß einem Parlamentsbeschluss gibt es keine regionale Einschränkungen, wie und wo das Geld eingesetzt werden soll. Für den Wiederaufbau nach dem Tsunami und dem Erdbeben im März 2011 hatte die japanische Regierung über 200 Milliarden Franken gesprochen. In den USA geht der Wahlkampf in die letzte Runde. Dabei konzentrieren sich Präsident Barack Obama und der republikanische Herausforderer Mitt Romney auf eine kleine Gruppe von Bundesstaaten, die das Zünglein an der Waage spielen könnten. In landesweiten Umfragen liegen beide Kandidaten praktisch gleich auf. Die Wahl ist am Dienstag. Ab April des nächsten Jahres sollen die Kantone die Zulassung von Spezialärzten wieder beschränken können. So will es der Bundesrat. Nun spricht sich der Kanton Zürich gegen einen erneuten Zulassungsstopp aus, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Demnach erreiche die Maßnahme ihre angestrebten Ziele nicht und sie sei zudem rechtsstaatlich bedenklich. Stattdessen solle der Bundesrat die Tarife der Spezialärzte neu regeln, um ihre Anzahl zu stabilisieren. Der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm wird in Deutschland für seine Werke geehrt. Für nächstes Jahr ist er zum Mainzer Stadtschreiber gewählt worden. Das ist ein Literaturpreis, der vom ZDF, von Dreisat und der Stadt Mainz vergeben wird. Der 49-jährige Stamm erhält 12.500 Euro, darf ein Jahr gratis in Mainz wohnen und einen Dokumentarfilm produzieren. Zu Stamms bekanntesten Werken gehören der Roman Agnes und der Erzählband Blitzeis.
12.36 Uhr, mit diesen Themen geht's hier weiter. Eco-Pop. Eco was und vor allem Eco wer? Legal, aber nicht egal. Viele Milliarden für Japans Wiederaufbau stecken überall, nur nicht in den Tsunami-Gebieten. Kurtax erweckt dafür eine neue Steuer für alle Unternehmer, heisst das Thema an den Stammtischen im Bündnerland.
Meine persönliche Meinung habe ich immer noch gesagt, weißt du noch, ja, jetzt müssen wir, ich glaube, wir müssen es gleich noch machen.
Die Abstimmungsvorschau. Dann besuchen einen Kurs für chronisch Kranke.
Wir werden heute darüber reden, wie wir einen besseren Umgang haben mit den Medikamenten.
Schließlich die bewegte Geschichte von Ohio, wie der US-Bundesstaat arg von der Weltwirtschaftskrise getroffen wurde und im Schiefergas nun eine blühende Zukunft sieht. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.680 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2068 gehandelt, der Dollar zu 93,73 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es im Norden zeitweise sonnig. Gegen Abend ziehen aus Westen wieder Regenwolken auf. Mit kräftigem Südwestwind werden rund 12 Grad erreicht. Im Süden scheint am Nachmittag ebenfalls zeitweise die Sonne und gegen Abend nimmt die Bewölkung zu. Die Temperatur steigt auf rund 14 Grad. Morgen Samstag fällt im Westen und am Nordrand der Schweiz zunächst etwas Regen. Sonst wird es im Norden zeitweise sonnig bei etwa 14 Grad. In den Alpentälern gibt es mit Föhn bis 19 Grad. Im Süden ist es bewölkt und es fällt etwas Regen bei 12 Grad. Im Laufe des Sonntags kommt verbreitet Regen auf. In der Ostschweiz und in Graubünden bleibt es mit Föhn bis am Nachmittag trocken.
Die 120.000 Unterschriften sind also beisammen. Die Volksinitiative ist eingereicht. Bald schon werden wir also darüber abstimmen, ob die Zuwanderung in die Schweiz stark gebremst werden soll. Das ist eine traditionell eine Forderung von rechten Parteien. Wer also steckt hinter der Organisation Ecopop, die diese Initiative eingereicht hat? Geraldine Eicher.
Das Initiativ- und Unterstützungskomitee von Ecopop ist eine schillernde Gruppe. Sie schillert in Silbertönen. Gegen außen vertreten zahlreiche graue Eminenzen den Verein. Darunter Philipp Hock, der langjährige Direktor des WWF Schweiz und des Bundesamts für Umwelt. Oder Hans Popp, früher stellvertretender Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft. Ehemalige Universitätsprofessoren sind darunter oder auch ProNatura-Mitarbeiter André Velti, Präsident von Ecopop. Diese Zusammensetzung lasse sich einfach erklären, sagt er.
Ältere Menschen sind eher bereit, ein Tabu aufzugreifen, weil sie beruflich, familiär nichts zu verlieren haben.
Aus der Taufe gehoben wurden die Vorläufer von Ecopop anfangs der 70er Jahre, kurz nach der Beerdigung der Überfremdungsinitiative von James Schwarzenbach. Ecopop ist auch verwoben mit dem Namen Valentin Uehn. Er war einer der ersten Vizepräsidenten und Präsident der Rechtsaußenpartei Nationale Aktion. Die Geister von damals ist Ecopop bis heute nicht ganz losgeworden. Zu Unrecht, Ecopop habe mit der Ausländerfrage nichts am Hut, betont André Velti.
Wir distanzieren uns explizite von Initiativen wie Schwarzenbach, wie von Nationale Aktion, Schweizer Demokraten, die es immer auf die Ausländer abgesehen haben.
Auch politisch ist Ecopop eine bunte Gruppierung. Philipp Hock hat seine Wurzeln in der CVP, andere stehen der Grünen Partei nahe. Sie sind wie Philipp Hock aber enttäuscht von den traditionellen Parteien.
Ja, die Politiker will das nicht behandeln und wir sind in einer Ideologie des Wachstums, eine falsche Ideologie, weil Es gibt Grenzen und wenn wir nur warten, dass die Natur sich rebelliert, dann wird es sehr, sehr hart für alle.
Ecopop verknüpft verschiedenste Themen miteinander und hat dadurch Unterstützer aus mehreren Ecken und entsprechend viele Kritiker. Mensch und Natur sind für Ecopop nicht mehr im Gleichgewicht, nicht nur in der Schweiz, sondern global. Deshalb will die Initiative auch die Fortpflanzung in Entwicklungsländern steuern. Auch das ein historisch sensibles Thema. Als Fanatiker werden Ecopop-Leute aufgrund dieser Mischung von Themen und Ideologien auch betitelt. Es brauche Feuer für ein Thema, nur so komme der Erfolg, sagt Philipp Rock. Aber
grundsätzlich bin ich kein Fanatiker. Ich bin ein Lieber der Natur und ein Lieber der Menschen.
Dass sie mit Esoteriker oder Weltverbesserer betitelt werden, daran stört sich Ecopop-Präsident André Velty nicht. Dass es aber durch die Vielfalt an Themen und Menschen schwieriger wird, ihre Botschaft zu übermitteln, daran schon. War die Verknüpfung ein Fehler?
Das kann sein. Ja, ich muss das leider mit Ja beantworten. Wir haben eine differenzierte Haltung und differenzierte Haltungen haben es immer schwierig.
Bei der Präsentation heute fiel das Namensschild von Philipp Rock zu Boden. Immerhin einer weniger auf der Erde, meinte er und lachte.
Geraldine Eicher über die Organisation Ecopop. Sie finden diesen Inhalt wie die ganze Sendung im Internet unter drs.ch ab etwa 13:30. Das muss man sich mal vorstellen. Da reserviert die japanische Regierung umgerechnet über 220 Milliarden Franken für den Wiederaufbau in den Tsunami-Gebieten und gibt ein Viertel davon für ganz anderes aus, nur nicht für den Aufbau von Häusern in den Tsunami-Gebieten. Das bestätigen nun offizielle Untersuchungen in Japan. Ich fragte unseren Ostasien-Korrespondenten Urs Morf, weiß man denn, wohin diese abgezweigten Gelder geflossen sind?
Ja, in diesem Fall muss man ja schon fast sagen, leider ja. Denn teilweise sind es wirklich absolut absurde Sachen. Also um Ihnen ein paar wenige Beispiele zu geben, dass sehr viel Geld ist in den Straßenbau auf der Insel Okinawa geflossen. Das ist die südlichste der großen Inseln Japans, also sehr, sehr weit weg vom Katastrophengebiet. Viel Geld ist auch in den Strafvollzugsreform auf der Nordinsel Hokkaido, wieder ganz weit weg vom Katastrophengebiet geflossen. Und noch ein wirklich besonders krasses Beispiel. Umgerechnet 90 Millionen Schweizer Franken sind ausgegeben worden für den Import von sogenannten seltenen Erden. Das sind solche Materialien, die man braucht, um Handys und Personal Computer herzustellen.
Wie konnte denn sowas passieren? War das volle Absicht?
Ob Sie es glauben oder nicht, es ist sogar nicht einmal illegal strikt gesehen, weil es ist eine Zweckentfremdung und kein Missbrauch. Und das ist so zustande gekommen, dass im Parlament bei der Verabschiedung der Vorlagen dieser vier Pakete die Oppositionspartei, die Liberal Democrat Party, verlangt hat ausdrücklich, dass es keine regionale Einschränkung geben soll für die Verwendung dieser Gelder, sondern es ist bewusst unpräzis formuliert worden, dass der Zweck von diesen Paketen sei, Japan wiederzubeleben nach der Katastrophe. Also ganz genau genommen ist das noch nicht einmal illegal.
Das sind aber für die betroffenen Menschen in den Tsunami-Gebieten unglaubliche Neuigkeiten. Wie reagieren diese darauf?
Mit Sicherheit sehr, sehr bitter, weil man muss sich vor Augen halten, zigtausende leben ja immer noch in Barackenlagern, in sehr schlecht isolierten Baracken, muss man anfügen. Und gerade dieser Tage hat der harsche Nordostwind eingesetzt, da wird es wirklich bitterkalt da oben. Und das ist jetzt schon der zweite von diesen Wintern nach der Katastrophe. Man muss zugeben, vielenorts gibt es immer noch Konflikte. Es ist nicht klar, wo die ursprünglichen Wohnstätten wieder aufgebaut werden sollen. Aber das ist noch kein Grund dafür, einfach dieses Geld völlig zweckzuentfremden. Man hätte ganz sicher dieses Geld mindestens wirklich für die Linderung des Loses dieser Erdbebenopfer verwenden können.
Nun sind die Tatsachen auf dem Tisch. Kann man davon ausgehen, dass sich nun was ändert, dass die Milliarden also doch noch in die Tsunami-Gebiete fließen?
Es geht schon davon aus, dass sich jetzt wieder etwas ändert, dass wieder mehr Geld direkt ins Katastrophengebiet fließt. Aber man muss auch sehen, ich habe es soeben erwähnt, es ist jetzt bereits wieder Winter, an Bau kann im Moment nicht gedacht werden. Und wer weiß schon, was dann im nächsten Frühjahr wieder los ist, wenn es dann so weit ist, dass man wieder bauen könnte in dem Gebiet.
Urs Morf, was bedeutet dieser Fall für die japanische Innenpolitik, konkret für den bereits ja politisch angeschlagenen Premier Noda.
Nun, für Noda kommt das wirklich zu einem der dümmsten Zeitpunkt, den man sich überhaupt vorstellen kann, weil er ist eben, er ist angeschlagen, die Umfragewerte seiner Partei sind so tief wie noch nie zuvor. Und Noda spielt auf Zeit. Er weiß, er muss spätestens im nächsten Sommer Neuwahlen veranstalten lassen. Eigentlich hätte er gerne früher wählen lassen. Das kann er jetzt nicht, weil es klar ist, dass seine Partei sonst eine massive Wahlniederlage erleiden würde. Und er spielt jetzt auf Zeit, weil er hofft, dass die Oppositionspartei, die ja einen ganz unbeliebten neuen Führer sich gegeben hat, dass deren Umfragewerte eben auch wieder sinken und die seiner Partei sich erholen. Aber mit jeder der Skandalmeldungen wie diese jetzt eben sinken eben die Chancen, dass die Umfragewerte für die Regierungspartei wieder steigen.
Das sagt Ostasien-Korrespondent Urs Morf im Rendezvous. Wie den darbenden Tourismus retten, das fragt man sich in Graubünden. Mit Geld aus einer Tourismusabgabe lautet die Antwort der Bündner Regierung. Die Idee: Die Kurtaxen sollen abgeschafft werden, stattdessen sollen in Zukunft alle Unternehmen im Kanton für den Tourismus bezahlen. Im Abstimmungskampf darüber gehen die Wogen hoch. Die Gegner der Vorlage reden von einer ungerechten neuen Steuer und in der Bevölkerung sind viele unsicher. Ein Stimmungsbild von Sarah Hauschild.
Zwischensaison in der Tourismushochburg Lenzerheide. Auf den Straßen ist es ruhig, am Stammtisch etwas lauter. Ein paar Einheimische sitzen beim Znüni-Kaffee und reden über das TAG, das neue Tourismusabgabegesetz.
Einiges vom Stammtisch war, das muss man ablehnen. Meine persönliche Meinung hat immer noch gesagt, weißt du noch, ja, jetzt müssen wir, ich glaube, also wir müssen es gleich noch machen.
Das Prinzip der neuen Abgabe ist für einige am Tisch bestechend. Da alle Bündner Betriebe vom Tourismus, dem stärksten Wirtschaftsmotor im Kanton, profitieren, sollen auch alle dafür bezahlen. Mit diesem Geld würde dann die Schlittelbahn, der Themenwanderweg und die Werbung finanziert. Nur meint nachdenklich ein anderer Gast am Tisch, man zahle ja heute schon so viel.
Irgendwann geht es eine Substanz, wo man sich fragt, braucht es das auch noch? Aber eigentlich sollte man schon zusammen. Ja, könntest wahrscheinlich mehr rausholen, wenn man das machen würde, oder bessere Werbung machen oder so. Aber für mich wird Graubünden schlecht vermarktet.
Die Männerrunde traut den Touristikern und Marketingstrategen nicht. Sie befürchtet, dass es diesen auch mit einer neuen kantonalen Abgabe nicht gelingt, neue Gäste nach Graubünden zu locken. Der älteste Besucher am Stammtisch will daher gar nichts vom Systemwechsel wissen. Und er denkt dabei auch an Unternehmer, die nicht direkt vom Tourismus profitieren.
Die Leute, die hier in Vitronen sind, als wir hier, die zahlen einfach etwas, was sie nichts davon haben. Da gibt es Mengenbetriebe oder sind kleine Gipsergeschäfte oder Malergeschäfte oder Schlossereien oder so.
Nur ein paar Häuser weiter sieht dies FDP-Mitglied Andreas Züllig ganz anders. Der Hotelier im dunklen Anzug kämpft seit Wochen für die neue Tourismusabgabe. Sein wichtigstes Argument: Dank dem TAG würde jedes Jahr gleich viel Geld, rund 60 Millionen Franken, in Werbung und touristische Infrastrukturen fließen. Die Marketingstrategen müssten nicht mehr ständig dem Geld nachrennen, sie wären nicht mehr abhängig von den Kurtaxen, die ausbleiben, wenn keine Gäste kommen. Dass mit diesem Wechsel alle Bündner Unternehmen und Gewerbler zur Kasse gebeten würden, findet Andreas Züllig richtig.
Auch der Coiffeur in Chur kann profitieren davon, dass Touristen, wenn es mal wüst Wetter ist, vielleicht auf Chur zum Coiffeur gehen. Also der ganze Kanton Graubünden hat direkt oder indirekt kann vom Tourismus profitieren. Und wenn es dem Tourismus gut geht, dann geht es dem ganzen Kanton gut.
Die Befürworter verweisen auf die verschiedenen Abgabeklassen. Dank diesen zahlt der Bauer im Tourismus-Mekka mehr als der Schreiner im industriegeprägten Rheintal. Unglaublich kompliziert und trotzdem ungerecht sei diese Abgabe, findet dazu FDP-Grossrat Rudi Kunz. Der Rechtsanwalt ist ein vehementer Gegner des TAG.
Und wir sehen, dass wir Belastungsunterschiede haben in den verschiedenen Regionen, die überhaupt nicht zu rechtfertigen sind. Wenn Sie einen Zweitwohnungseigentümer in Davos gleich behandeln wie einen Zweitwohnungseigentümer in Strada, dann stimmt das einfach nicht. Das sind Belastungsunterschiede, die überhaupt nicht zu rechtfertigen sind.
Für die Gegner ist klar, Ferienhausbesitzer, Gewerbler und Unternehmer in abgelegenen Regionen müssten in Zukunft zu viel bezahlen. Und sie sehen in dieser Tourismusabgabe einfach eine neue Steuer. Auch wenn in Graubünden jeder dritte Franken im Tourismus verdient wird, dürfte es diese neue Abgabe beim Volk schwer haben.
Diabetes, Bluthochdruck, ein schwaches Herz, Gelenkschmerzen – das sind Volkskrankheiten, an denen viele Menschen leiden. So unterschiedlich die chronischen Krankheiten, so ähnlich sind die Probleme, die sich im Alltag stellen. Zum Beispiel, dass die Kranken ihre Medikamente auch wirklich regelmäßig einnehmen. Seit kurzem gibt es Kurse, die den Betroffenen helfen, solche Probleme zu bewältigen. Profitieren davon sollen aber nicht nur die Kranken selbst, sondern alle, weil damit Gesundheitskosten gespart werden könnten. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn hatte Einblick in einen solchen Kurs.
Die 11 mehrheitlich älteren Frauen und ein Mann sitzen an kreisförmig angelegten Schulbänken und hören aufmerksam zu. Man sieht es ihnen nicht an, aber alle leiden sie an einer chronischen Krankheit. Schwere Depression, Gelenkschmerzen oder Schilddrüsenerkrankung lauten die Diagnosen. Kursleiterin Edith Gabriel umreißt die wichtigsten Themen des Nachmittags.
Wir werden heute darüber reden, wie wir einen besseren Umgang haben mit dem Medikament. Und nachher reden wir über sogenannte Gefühlsschwankungen, Niedergeschlagenheit. Und dann gibt es noch ein paar Informationen.
So verschieden die Krankheiten der Kursteilnehmerinnen sind, im Alltag müssen sie sich mit ähnlichen Problemen herumschlagen. Wie gehe ich mit Schmerzen um? Was kann ich gegen die Müdigkeit tun? Wie nehme ich die Medikamente richtig ein? Bei der letzten Frage beginnt die Gruppe engagiert zu diskutieren, Erfahrungen und allerlei Tipps werden ausgetauscht. Genau diesen Erfahrungsaustausch schätze sie sehr am Selbstmanagement-Kurs eVivo, erklärt diese Teilnehmerin, die an schwerer Arthritis leidet.
Also, dass man unter Gleichgesinnten ist, dass man kann frei und offen reden über das Problem oder gesundheitliche Probleme, die man hat, reden miteinander und dass man eben verstanden wird.
Mit viel Verständnis können alle rechnen, die den 6-wöchigen Kurs der Zürcher Stiftung Careum besuchen, jeweils einen Nachmittag pro Woche. Careum macht sich seit Jahren für die Patientenbildung stark. Der eVivo-Kurs bietet Hilfe zur Selbsthilfe, um den Alltag besser zu meistern. Diese Ratschläge mögen als kleine, banale Schritte erscheinen. Für manch chronisch Kranke sind sie entscheidend. Kursleiterin Edith Gabriel.
Weil die meisten dieser Leute sich 24 Stunden lang mit der chronischen Krankheit sich auseinandersetzen müssen und weil die kleinen Schritte eben manchmal zu etwas Größerem führen und das ganze Programm ist eigentlich sehr simpel, aber das ist genau die Essenz.
In Großbritannien, wo Selbstmanagementkurse bereits etabliert sind, hat man gute Erfahrungen damit gemacht. Studien zeigten, so Jörg Hasselbeck von der Stiftung Careum,
dass der Kurs einen deutlichen Einfluss auf die Lebensqualität und auch auf das Wohlbefinden von Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern nehmen kann, dass die Menschen auch besser mit ihren Symptomen umgehen können. Und außerdem zeigt sich, dass sich die Kommunikation auch mit Fachpersonen verändern kann. Menschen werden ermutigt, Fragen zu stellen, beispielsweise.
Auch in der Schweiz laufen die eVivo-Selbstmanagement-Kurse gut. Die Stiftung Careum bietet sie zurzeit in Zürich und Bern an, ab nächstem Jahr auch in der Romandie. Beim Bund begrüßt man diese Entwicklung. In einer Studie schreibt das Bundesamt für Gesundheit, BAG, dass die Selbstmanagement-Kurse ein grosses Potenzial hätten. Allerdings gibt es noch keine Daten darüber, ob und wie stark Selbstmanagement-Kurse allenfalls helfen, die Gesundheitskosten für chronisch Kranke zu senken. Maria Hodl vom BAG.
Aber man darf nicht nur die Kostenseite sehen, man muss sicher auch sehen, dass Patienten, die sich um ihre eigene Krankheit kümmern, die kompetent sind, wieder eine Kontrolle haben über ihre Krankheit und sich dadurch nicht nur physisch besser fühlen, sondern auch psychisch.
Bei den Selbstmanagementkursen geht es vor allem darum, die Lebensqualität der chronisch Kranken zu verbessern. Wenn dies die Zahl der Arztbesuche und damit die Gesundheitskosten reduziert, ist dies eine erwünschte Nebenwirkung.
Monika Zumbrunn in den Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Ohio im Nordosten der USA ist ein sogenannter Swing State. Hier könnte bei der US-Präsidentschaftswahl nächsten Dienstag das Zünglein an der Waage spielen. Der Bundesstaat, republikanisch regiert, belieferte einst die ganze Welt mit Stahl, bis zur großen Krise in den 70er Jahren. In der Stadt Youngstown zeigte sich die Krise deutlich. Nachdem die Stahlkocher abgeschaltet waren, schrumpfte die Bevölkerung der Stadt um 2/3 auf 50.000 Menschen. Nun hofft die Stadt auf einen Aufschwung dank dem Schiefergas und davon profitiert auch Barack Obama. Priscilla Imboden aus Youngstown, Ohio.
Here in Northeast Ohio. Youngstown hat bessere Zeiten gesehen, viel bessere. Geschlossene Läden mit Bretterfronten säumen die Straßen. Zerfallene, unbewohnte Häuser prägen die Quartiere. Ein trauriges Bild. Bruce Springsteen hat den Niedergang der Stadt besungen. In letzter Zeit aber regt sich erstmals wieder Hoffnung im ehemaligen Stahlzentrum im Rostgürtel der USA. Tony Paglia von der örtlichen Wirtschaftskammer schaut aus dem Fenster im 16. Stock im Zentrum von Youngstown.
See where the smoke is at out there. You can see sort of a black mill there. That's the existing pipe mill.
Sehen Sie den Rauch dort drüben in der Ferne? Das ist eine Fabrik, die nahtlose Rohre baut. Die Firma hat gerade eine weitere Fabrik bauen lassen. Und sie ist nicht die einzige. Unternehmen, die Pumpen, Kompressoren oder Teile für Pipelines herstellen, sind ebenfalls in die Gegend gezogen. Sie alle beliefern die boomende Gasindustrie. Sie boomt dank einer neuen Technik, bei der in großer Tiefe horizontale Löcher gebohrt werden. Hydraulic Fracturing oder Fracking genannt. Sie hat die Förderung von Schiefergas rentabel gemacht. Davon gibt es in vielen Gebieten der USA reichliche Vorkommen. In Ohio hat der Gasrausch erst begonnen.
They expect to drill about 100,000 wells in the Utica Shale.
100,000 Bohrungen plane die Gasindustrie in den nächsten paar Jahren, das sagt der Wirtschaftsvertreter, und das sei gut für Youngstown. Solche Aussichten erschrecken Ray Beiersdorfer, Professor für Geologie der örtlichen Universität. Er sitzt in einem Café und breitet eine Karte vor sich aus. Auf ihr ist das Trinkwasserschutzgebiet der Stadt eingezeichnet.
What's really very incredible and really startling is that Consol Energy is drilling two wells that they're going to be fracking the Utica Shale in this drinking water protected area.
In diesem Gebiet seien zwei Gasbohrungen geplant. Das sei schockierend, denn um das Gas zu gewinnen, wird nach dem Fracking Wasser mit Chemikalien in das Loch gepresst. Das sei gefährlich. Erfahrungen in anderen Staaten zeigten, dass die Bohrfassungen oft nicht dicht seien und das Trinkwasser verschmutzt worden sei.
So, you know, there's problems around the country and it just seems really, really foolish that they would permit such a, you know, process and a massive, you know, it's an industrial process.
Es sei verantwortungslos, so etwas zuzulassen. Möglich ist das alles nur, weil die Wasserschutzgesetze für Fracking-Flüssigkeit nicht anwendbar sind. So wurde das im Energiegesetz 2005 festgeschrieben. Das geschah dem Vernehmen nach intensivem Lobbying von Halliburton, dessen früheres CEO der damalige Vizepräsident Dick Cheney war. All das interessiert Charles Samarone nicht. Der Bürgermeister von Youngstown braucht Geld, sagt er, Geld, um die zerfallenen Häuser abzureißen. Die Stadtregierung hat einstimmig entschieden, Bohrrechte auf städtischem Boden zu verkaufen.
We see that this is a way for us to raise money to help with the demolition problem.
So werde die Stadt die nötigen Mittel erhalten. Leere Häuser zogen Kriminelle an und stellten eine Brandgefahr dar, sagt der Bürgermeister. Sie seien der Grund, weshalb noch immer Menschen das Stadtgebiet verließen. Der Schiefergasboom nützt laut Umfragen Präsident Obama in dieser Region Ohios, eines Staates, den er unbedingt gewinnen muss. Er hat sich für die neue Fördermethode ausgesprochen und die Gas- und Ölindustrie bisher kaum stärker reguliert. Bestrebungen seines Herausforderers Romney, ihn als Industrieschreck darzustellen, sind deshalb in Youngstown auf taube Ohren gestoßen.
Priscilla Imboden aus Youngstown, Ohio. Gleich im ersten und vierten Burma, ein Land öffnet sich.
Für viele Kleinunternehmer ist es schaurig schwierig, jetzt sich sofort an die neuen und zum Teil auch
recht rassigen Veränderungen anzupassen. Wenn man so 50 Jahre in einem System lebt mit Korruption und Angst und Militärherrschaft, das geht einfach auch am Denken der Leute nicht spurlos vorbei.
Tagesgespräch mit der Journalistin Ruth Bossert nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Die Umweltorganisation Ecopop hat ihre Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung» eingereicht. Sie will unter anderem die Zuwanderung beschränken, um so die natürlichen Ressourcen in der Schweiz zu schonen. Das Fälschen eines E-Mails kann auch dann strafbar sein, wenn das E-Mail keine elektronische Signatur trägt. Das Bundesgericht bestätigt die Verurteilung eines Mannes wegen Urkundenfälschung. In Japan sind Gelder, die für den Wiederaufbau nach dem Tsunami vorgesehen waren, zum Teil ganz anders eingesetzt worden. Ein offizieller Bericht zeigt, dass etwa Maßnahmen gegen radikale Wahlschützer finanziert wurden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.